Radio 3. Lebenswelten.
Ich habe nicht damit gerechnet, dass Gott da Wunder tut, sondern ich habe damit gerechnet, dass es mit mir zu Ende geht, ja, mit 22. Und nicht damit gerechnet, dass der Tumor verschwindet, wie er es dann gemacht hat.
Das Wort Wunder steht jetzt einmal gar nicht. Die synoptischen Evangelien, Markus, Matthäus und Lukas Evangelium, da steht immer ein ganz anderes Wort. Da steht nämlich das Wort Dynamis.
Ich sagte, nein, die Schmerzen sind weg, die Schmerzen sind weg. Benny, was hast du gemacht? Das war natürlich auch dann ein cooler Moment, wo ich einfach sehen durfte, dass Gott eingegriffen hat.
Es gibt aus meiner Sicht irgendetwas auch im Menschen, was dieses Wunder sucht oder das Wunder vielleicht auch braucht, dieses Geheimnis.
Wenn Gott wirklich hilft. Der Glaube an Wunder. Eine Sendung von Kirsten Dietrich.
Es gab Zeiten, in denen waren Wunder selbstverständlicher. Zeiten mit mehr gelebtem Glauben, aber auch mit mehr Risiken für das Leben. Zeiten mit weniger wissenschaftlichen Möglichkeiten. Zeiten, in denen an Wunder geglaubt wurde. Doch welchen Stellenwert haben Wunder heute? Ingmar Niederkleine kann dazu eine Geschichte erzählen. Seine Geschichte.
War für mich eine Zäsur in meinem Leben. Ist jetzt schon eine Weile her, war April 1994. Und damals war ich 22 Jahre alt, habe in Göttingen Jura studiert und dann bin ich krank geworden.
Ingmar Niederkleine lebt und arbeitet inzwischen als Rechtsanwalt in Nürnberg. Damals kam er mit unklaren Schmerzen ins Krankenhaus und nach einer Magenspiegelung von der Notaufnahme direkt auf die Krebsstation. Diagnose? Ein raumfordernder Prozess im Oberbauch.
Jedenfalls haben die dann auch eine Computertomographie gemacht und haben dann gesehen, dass dort neben meinem Magen so eine faserige Masse zu sehen war. So ein bisschen was Undefinierbares, aber irgendwie schon da. Und genau an der Stelle, wo der Magen eingedrückt wurde.
Auf das Ergebnis einer Gewebeprobe und damit eine genaue Diagnose musste Niederkleine mehrere Tage warten. Tage, die er in Todesangst verbrachte, erinnert er sich.
Dann protestiert man innerlich. Ne? Da ist man ja aufgebracht und denkt sich, oh, wie kann Gott das zulassen? Wie kann das jetzt passieren? Warum lässt Gott das zu? So die Grundfrage im Leben.
Ingmar Niederkleine trug seine Verzweiflung vor Gott. Dabei spielte der Glaube in seinem Leben vorher keine bedeutende Rolle. Niederkleine war zwar über seine Eltern Kirchenmitglied, konfirmiert und christlich sozialisiert, aber das war eigentlich ein sehr distanzierter Glaube. Das Ringen mit der lebensbedrohlichen Diagnose aber wurde zu einem Ringen mit Gott.
Da bemerkt man auf einmal, dass das gar nicht so sein muss, dass Gott dasselbe will wie man selber. Sondern es kann Gott sein, dass Gott was komplett anderes will. Und dann stellt sich halt die Frage an der Stelle, ob ich das dann beten kann und ob ich es beten will. Dein Wille geschehe, Klammer auf, und nicht meiner, Klammer zu.
Und dann geschah etwas Wunderbares.
Ich habe dann mich damals entschieden, und es war einfach eine Entscheidung, das zu sagen, dein Wille geschehe. Ja, dann sterbe ich halt. Ja, wenn du es richtig findest, dann glaube ich dir halt. Und dann akzeptiere ich das. Und die Erkenntnis war das Entscheidende, nicht das Wunder. Ich habe das nicht erwartet, gesund zu werden.
Aber Ingmar Niederkleine wurde gesund.
Und dann kam irgendwann mal das Ergebnis der Gewebeprobe und da stellte sich raus, ganz normales Bindegewebe, weder gutartig noch bösartig, sondern einfach nur Bindegewebe. Wir haben den Tumor nicht mehr wiedergefunden.
Ein Wunder? Auf jeden Fall, sagt Ingmar Niederkleine. Auch wenn die Ärzte später Gallensteine fanden und in ihrer Erklärung von einer Fehldiagnose sprachen.
Ich glaube, dass ich nicht geheilt worden wäre, wenn ich nicht vertraut hätte. Dass Gott das gemacht hat, und ich sehe es auch heute noch so, weil ich Gott vertraut habe.
Wer heute von einer Wunderheilung erzählt, klingt ein bisschen aus der Zeit gefallen. Jedenfalls, wenn er dieses Wunder auf Gott zurückführt. Gegenwärtiger wäre es, von Placebo-Effekt zu sprechen, auf Homöopathie zu vertrauen, sich im Manifestieren zu üben. Letztlich, davon überzeugt zu sein, dass sich Dinge grundlegend ändern können, auch wenn Naturgesetze anderes nahelegen.
Das Wunder ist irgendetwas Übernatürliches. Also es darf nicht erklärlich sein und es muss wahrscheinlich dem Wunder eine Art von Geheimnis inhärent sein oder irgendetwas, wo man dann als Erklärung die übernatürliche Macht braucht, dass die das irgendwie fabriziert hätte.
Tina Terrar ist Professorin für ältere deutsche Sprache und Literatur an der Universität Greifswald. Das Mittelalter, sagt sie, war eine große Zeit der Wunder.
Man hatte ja auch viel weniger wissenschaftliche Erkenntnisse und es hat sich auch einfach ein bisschen mehr vermischt alles, weil Gott als Wundertäter, sage ich einfach mal, allgegenwärtig gewesen ist und man da überhaupt auch gar keinen Zweifel daran hatte, dass Gott das kann, dass heilige Figuren das können oder dass vielleicht auch irgendwelche Reliquien dazu in der Lage sind. Also absolut, im Mittelalter gab es wesentlich mehr Wunder als heute, kann man so sagen.
Die Wissenschaftlerin ist Sprecherin des Netzwerks Wort, Wirkung, Wunder. Darin denken Forschende aus verschiedenen Gebieten über die Zusammenhänge von Religion, Magie und Wunder nach. So richtig abgrenzen ließ sich das lange Zeit nämlich nicht. Was ist von Menschen erwirkte Magie? Und was ist Religion, in der die Macht hinter den Ritualen aus dem Transzendenten kommt?
Aus dem alten Orient zum Beispiel oder auch Altägypten und die griechisch-römische Antike, wo jetzt Magie und Religion alles das Gleiche gewesen ist und auch die Personen, die identischen gewesen sind, die das Ganze dann ausgeübt haben und erst das Christentum da so eine Grenze aufmacht. Alles, was an wunderbaren Dingen, an unerklärlichen Sachen passiert, passiert nur deshalb, weil Gott es zugelassen hat.
Wenig verwunderlich sei es übrigens, dass Wunder schon immer so stark im Medizinischen zu Hause sind, sagt die Mittelalter-Germanistin. Krankheiten seien in den Zeiten vor Narkose und Antibiotika absolute Notlagen gewesen, in denen Menschen nicht wählerisch sein konnten dabei, von was sie sich Heilung versprachen.
Man musste einfach irgendwas selber tun und hat versucht, irgendetwas selber zu tun. Und da haben sich die Menschen einfach versucht, selbst zu helfen, um im Zweifelsfall da das Leben zu retten. Und wenn das noch ein Spruch war oder eine bestimmte Formel oder ein Segen, zusätzlich zu dem Wundverband mit dem sowieso Kraut, was dann da hilft. Also einfach mehr hilft mehr, das ist so die Devise gewesen.
Frühere Epochen haben Wunder gesehen, wo seit der Neuzeit naturwissenschaftliche Gesetze abgeleitet werden. Damit einher geht die Deutung, heutzutage sind Wunder überflüssig, erklärbar oder Scharlatanerie. Mit diesem Blick wurden seit der Aufklärung zunehmend auch die Erzählungen des Neuen Testaments gelesen, die von Wundertaten Jesu erzählen.
Man kann nicht elektrisches Licht benutzen, moderne medizinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testamentes glauben.
Das sagte in den 1960er Jahren kein Religionskritiker, sondern ein evangelischer Theologe, Rudolf Bultmann, der entscheidende Impulse für die Erforschung des Neuen Testaments gab. Aber Wunder sind nicht überflüssig geworden, sagt Tina Terrar. Auch in der Gegenwart gäbe es Phänomene, die sich nicht komplett rationalisieren ließen.
Da ist ja auch heute noch so viel Parallele, was zum Beispiel das Besprechen von Warzen betrifft, was nach wie vor gemacht wird und wo die Hausärzte auch dann drauf schwören und sagen, da ist der Warzenheiler, der macht das ständig, dann gehen sie halt dahin. Und er hört immer wieder die Berichte, dass die Leute die Warzen da loswerden. Also es gibt einfach im medizinischen Bereich viele Dinge, die die Wissenschaft noch nicht vollständig erklärt hat. Und es gibt auch immer wieder Heilungen, die man nicht logisch begründen kann.
Und vielleicht gehöre die Sehnsucht nach dem Wunderbaren auch einfach zum Menschen dazu.
Ich komme langsam zu der Überzeugung, dass es das Geheimnis ist, was die Menschen gerne haben wollen, weil es ohne Geheimnis alles in der eigenen Hand liegt. Und dann muss ich das alles selber verantworten. Und ich muss es auch selbst machen. Und es ist anstrengend und es klappt ja auch oft nicht. Und wenn ich das Wunder nicht habe und das Geheimnis nicht, dann ist die Welt irgendwie grau und langweilig und auch hoffnungslos. Also es hat auch was mit Loslassen zu tun, dass man selber das aus der Hand gibt und es in die Hände der anderen Macht gibt.
Genau das ist das Versprechen der Wunder, dass da eine größere Kraft ist, eine, die hilfreich zur Verfügung stehen könnte, wenn ich allein wirklich nicht mehr weiter weiß. Tina Terrat erzählt dazu eine exemplarische Wundererzählung aus dem Mittelalter.
Und was ich die schönste Wundergeschichte persönlich finde, ist Parzival, der auf der Suche nach dem Gral ist, ein Artusritter, und sich mehrmals verirrt und auch einfach innerlich vollkommen verirrt und den Weg zu Gott verloren hat und auf Gott zornig ist, weil Gott ihm nicht hilft. Und er weiß überhaupt nicht mehr, wo er lang gehen soll, und er sitzt auf seinem Pferd. Und aus der Verzweiflung lässt er die Zügel los und legt sich auf sein Pferd und schläft ein. Und dann in diesem Akt des Loslassens gibt er Gott die Gelegenheit, dass der die Führung übernimmt. Und das Pferd findet den Weg von selbst. Und das Pferd geht dahin, wo Parzival hin muss, und führt ihn dann zum Gral. Und auf diese Weise geht alles dann den Weg, den es gehen muss. Also das finde ich ganz schön, weil das so zeigt, wie wir Menschen einfach manchmal loslassen müssen und der Weg sowieso schon da ist für uns.
Berichte über Wunder gehören zum Grundstock des religiösen Erzählens. Mose teilt das Meer, unter Prophet Elia werden die letzten Mehlreste einer Witwe zum Tischlein deck dich, Prophet Elisa heilt eine giftige Quelle, und es gibt viele Geschichten mehr. Allerdings sind das für die hebräische Bibel keine Wunder, weil sie die Regeln der Natur auf den Kopf stellen. Wunder gelten als Zeichen, größer als die Person, die sie gesehen hat, und als Verweis auf Gott. Das Wunder, das zur Grundlage des jüdischen Festes Chanukka wurde, findet sich nicht in der Bibel. In den Makkabäerbüchern wird dort nur allgemein beschrieben, wie hellenistische Kulte aus dem Herzen des Judentums vertrieben werden. Im Jahr 165 vor unserer Zeit wird der Tempel in Jerusalem wieder zum Zentrum jüdischer Anbetung, nach einer Phase, in der dort die Statuen griechischer Götter standen. Allerdings gibt es nicht genug geweihtes Öl, um den Tempelleuchter, die Menorah, für die vorgeschriebene Dauer des Rituals zur Reinigung brennen zu lassen. Was dann geschieht, wird im Talmud überliefert, der großen Sammlung jüdischen Nachdenkens über die Bibel.
Nachdem die Herrscher des Hauses der Hasmonäer sich ihrer bemächtigt und sie besiegt hatten, suchte man und fand nur ein einziges, mit dem Siegel des Hochpriesters versehenes Krüglein mit Öl, das nur so viel enthielt, um einen Tag zu brennen. Aber es geschah ein Wunder, und man brannte davon 8 Tage.
Aus der Erinnerung an dieses Wunder ist ein Fest entstanden, Chanukka. An 8 Tagen erinnern Kerzen daran, dass Wunder die Gegenwart des Göttlichen zeigen, sagt die Leipziger Rabbinerin Esther Jonas-Mertin.
Das Spezifische für Chanukka ist, dass man den Kerzenleuchter in das Fenster stellen soll oder überhaupt einen Ort, wo man sozusagen von außen sehen kann, dass die Kerzen angezündet sind. Das nennt sich auf Hebräisch Pirsomei Nissa, und das heißt auf Deutsch das Wunder publik machen. Also das Wunder, dass das Licht sozusagen überlebt hat, dass es sozusagen immer noch Juden gibt, dieses Wunder sollen wir nach draußen tragen.
Eines ist der Rabbinerin dabei aber wichtig, und das ist vielleicht die spezifisch jüdische Perspektive. Wunder sind kein Ersatz dafür, sich als Mensch anzustrengen. Auch die wundersame Ölvermehrung von Chanukka geschah nur, weil vorher Menschen den Aufstand wagten gegen die Entweihung ihres Tempels. Glaube könne vielleicht Berge versetzen, die Schaufel müsse man aber trotzdem selbst in die Hand nehmen.
Wunder klingt immer so wie, da ist nichts vorher gewesen oder wir haben nichts investiert oder wir haben nichts dafür getan. Nein, jüdische Tradition sagt ganz klar, wir sind selber für die Wunder zuständig, die wir in unserem Leben sozusagen auch bekommen. Und es gibt aber gleichzeitig auch kein Recht auf Wunder, sage ich jetzt mal so. So, ne? Also selbst wenn ich jetzt sozusagen sehr viel in etwas investiere, dann heißt das nicht, dass ich jetzt sozusagen damit berechtigt bin, irgendwie ein Wunder zu erleben.
Ich habe schon auch Wunder erlebt mit Jesus. Ich spüre einfach, Gott ist da. Gott hat die Wege geöffnet und hat Dinge getan.
Im Leben von Benjamin Zwick können Wunder jederzeit geschehen. Der Sozialarbeiter ist zumindest jederzeit bereit dafür. Mehr noch, mit Gottes Hilfe ist er derjenige, der das Wunder bewirkt.
Eines Tages wurden wir angequatscht auf der Straße von Jugendlichen, die waren so unser Alter gewesen, warum wir denn an Jesus glauben würden.
Denn Benjamin Zwick glaubt nicht nur auf eine bibelfromme, evangelikale Art. Er hat auch das Bedürfnis, anderen davon zu erzählen.
Das war 2006, also ist schon ein paar Tage her, aber das war ein entscheidender Moment gewesen in meinem Leben. Also ich habe gesagt, dass ich an Jesus glaube, ich glaube auch an Heilung und ich glaube, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist und ich würde gerne für jemanden beten, der Schmerzen hat, dass Gott einfach ein Wunder tut. Und dann haben sie so einen 14-jährigen Paul nach vorne geschubst und dieser Paul hatte Kopfschmerzen gehabt, weil er noch eine Narbe am Kopf hatte aufgrund von irgendeiner OP, hat es mir nicht genau gesagt. Ich habe dann für ihn gebetet und ich bin nicht zu meinem Amen gekommen. Der ist reingelaufen in den Club, kam 5 Minuten später wieder raus und meinte, drin ist noch einer, der hat Rückenschmerzen, kannst du auch für den beten.
Was war da geschehen? Ein Wunder. Davon ist Zwick auch mit 40 fest überzeugt. In seinem Leben, sagt er, gab es immer wieder Momente, in denen er direkter Zeuge von Gottes wunderbarem Handeln war, sogar daran mitgewirkt hat. Bei Gebetstreffen mit Jugendlichen zum Beispiel.
Das Thema war Zeichen und Wunder. Und dann habe ich am Ende auch gebetet, dass Gott die Menschen heilt, die da Schmerzen haben. Und einer hatte einen verstauchten Finger gehabt. Also ich habe dann gebetet. Und wie sieht's bei dir aus? Und dann macht er seine Hand auf und zu und guckte mich an und sagt, die Schmerzen sind weg. Und dann nahm er die Faust und haute mit der Faust voll gegen so eine Fensterscheibe. Und dann habe ich so scherzhaft gesagt, und jetzt sind die Schmerzen wieder da. Und ich sagte, nein, die Schmerzen sind weg, die Schmerzen sind weg. Benny, was hast du gemacht? Das war natürlich auch dann ein cooler Moment, wo ich einfach sehen durfte, dass Gott eingegriffen hat.
Benjamin Zwick ist überzeugt. In Momenten wie diesen hat Gott wirklich Wunder gewirkt und er durfte sie vermitteln. Wunder tun oder zumindest Wunder vermitteln, das ist tatsächlich eines der frühesten Versprechen im Neuen Testament der Bibel. In einem der ältesten Zeugnisse schreibt der Apostel Paulus:
Der eine ist durch den Geist in der Lage, mit Weisheit zu reden. Wieder ein anderer hat durch einen Geist die Gabe zu heilen. Ein anderer hat die Fähigkeit, Wunder zu tun.
In vielen Ausprägungen des Christentums wurde das über die Jahrhunderte immer mehr metaphorisch verstanden. Gott schenkt die Gabe, mit den vielen Aufgaben fertig zu werden, vor denen Christinnen und Christen stehen. Aber es gibt auch Kirchen, in denen Wunder quasi zum gläubigen Alltag gehören. Vor allem im protestantischen Spektrum, im sogenannten evangelikalen und im charismatischen Christentum.
Im Evangelikalismus ist es ja so, dass Gott als lebendige Kraft wahrgenommen wird. Keine historische Figur in der Bibel, sondern quasi eine Kraft, die Veränderungen im Hier und Jetzt bewirken kann, das Leben der Menschen grundsätzlich irgendwie in eine andere Bahn lenkt. Das heißt, Wunder spielen im Prinzip im Alltag tiefgläubiger Evangelikaler überall eine Rolle, weil Gott überall eingreifen kann.
Maren Freudenberg forscht als Religionssoziologin an der Ruhr-Universität Bochum zu Formen des evangelischen Christentums jenseits der Landeskirchen, in Deutschland wie auch in den USA, wo diese Form des christlichen Glaubens viel dominierender ist.
Ich glaube, ein großer Unterschied ist, dass Wunderglauben im Evangelikalismus immer auch sehr individuell kodiert sind. Also ein Wunder wird für mich als gläubige Person bewirkt, um meinen Alltag besser zu machen, um mein Leben zu verbessern. Gott greift für mich ein im evangelikalen Glauben.
Das kann sehr spektakulär sein, mit großen Gottesdiensten, in denen tausende Menschen um Heilung beten und sie durchaus auch erfahren. Aber es gibt auch die kleinen Wunder des Alltags.
Im Evangelikalen werden Wunder oft als Antworten auf Gebete gefasst. Das ist so ein paradigmatisches Beispiel. Ich bete zu Gott in den kleinsten Momenten des Lebens, zum Beispiel hinter dem Steuer, wenn ich eine Parklücke brauche. Ich muss irgendwie schwer einkaufen und hätte gern direkt vorm Laden irgendwie eine Parklücke. Gott hat mein Gebet erhört. Ich kann mit meinem Auto direkt da reinziehen. Ein Wunder ist geschehen.
Evangelikal. Unter diesem Oberbegriff kann man auch den Glauben fassen, der Benjamin Zwick antreibt. Er kann seinen Glaubensweg als Wundergeschichte erzählen. Die persönliche Erfahrung mit Gott steht im Mittelpunkt. Und Wunder sind ein Weg, diese zu erleben.
Ich hatte mit 7 Jahren einen schweren Motorradunfall. Habe ich hier ein Lenkrad in der Wange gehabt und lag 3,5 Tage im Koma. Und die Ärzte wussten nicht, ob ich das überhaupt überlebe. Und wenn ja, inwieweit ich das gesund überlebe. Meine Mutter, die ist dem Notarzt hinterhergefahren nach diesem Unfall und spürt, wie Gott zu ihr spricht und sagt, dein Sohn wird nicht sterben, sondern dein Sohn wird leben und wird anderen Leuten die Wahrheit erzählen. Meine Mutter erzählt mir auch heute noch, dass sie auf einmal Frieden in ihrem Herzen hatte, dass Gott alles beruhigen wird, dass es ein gutes Ende nehmen wird. Ne?
Der Glaube erzeugt Wunder auf jeden Fall. Wenn ich von Gott überzeugt bin, von Gottes Gegenwart überzeugt bin, von seiner Wirkmächtigkeit überzeugt bin, dann sehe ich überall Wunder. Also ich glaube ohne Wunder ist schwer vorstellbar, weil das gehört selbst bei diesen rational-kognitiven Zugängen immer auch dazu, wenn auch nur in historischen Erzählungen, dass man irgendwie Gott wunderhafte Tätigkeiten, Fähigkeiten und so weiter absprechen würde. Das kann ich mir jetzt im Bereich des Christentums zumindest nicht vorstellen.
So die Religionssoziologin Maren Freudenberg. Auch andersherum kann ein Schuh daraus werden. Wunder können Glauben erzeugen.
Und wenn ich aber noch nie was mit Gott zu tun hatte oder mit Religion und so weiter und so fort und für mich ein Ereignis als wunderhaft definiere, dann aber auf der Suche bin nach Erklärungen für das Ereignis und dann auf religiöse Antworten treffe, kann das umgekehrt genauso funktionieren.
Nun kann man sagen, wie schön, mehr Wunder im Alltag können auf keinen Fall schaden, selbst wenn ich persönlich nicht so glaube. Es gibt aber auch eine andere Seite dieses Glaubens, der Gottes Gegenwart mit Wundern handfest belegen möchte. Einen regelrechten Zwang zum Wunder. Kurz vor Weihnachten 2019 machte die US-amerikanische Megakirche Bethel Church Schlagzeilen. Die zweijährige Tochter eines kirchenleitenden Paares war plötzlich gestorben. 6 Tage lang beteten Zehntausende um ein Wunder, dass Olive aus dem Grab kommen solle, wieder lebendig werden solle. Das Wunder blieb aus. Und eine Diskussion begann, ob das nun besonderer Glaubensmut sei oder einfach nur Anmaßung. Es muss nicht der große Wundergottesdienst sein. Manche Menschen begegnen auch im Alltag der Sehnsucht nach einem Wunder und sie empfinden das nicht als beflügelnd, ganz im Gegenteil. Menschen wie Alexander Paukowitsch. Er ist gläubiger Katholik und von Geburt an blind.
Das erlebe ich, dass also ab und zu gerade so jemand mich fragt, ob sie für mich beten dürfen. Manchmal auch so, dass sie das dann gerade live so in meiner Gegenwart tun wollen, so mit Handauflegung, das habe ich alles schon erlebt.
Da warf der Blinde seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. Jesus fragte ihn, was willst du, was soll ich für dich tun? Der Blinde antwortete, Rabuni, dass ich sehen kann. Jesus sagte zu ihm, geh nur, dein Glaube hat dich gerettet. Sofort konnte er sehen und er folgte Jesus auf seinem Weg.
Beten ist immer gut und Gott kann damit was anfangen. Ob er jetzt mich dadurch sehend macht, also wenn es sein Wille ist, ja, würde jetzt mich wundern jetzt nach 48 Jahren zum Beispiel, warum er das jetzt auf einmal dann doch will. Aber gut, also es ist, seine Wege sind nicht unsere Wege, heißt es. Nur wenn dann jemand in die Richtung argumentiert oder so anfängt, ja, dass ich jetzt blind sei, momentan, immer noch, das sei bestimmt eine Folge davon, dass einfach ich selber oder jemand anders immer noch nicht fest genug gebetet hätte, da habe ich jetzt doch eine ganz andere Theologie.
Wunder können etwas Übergriffiges haben, wenn sie zu selbstverständlich immer dann erwartet werden, wenn geglaubt wird. In den USA nimmt diese Haltung gerade zu, sagt Religionssoziologin Maren Freudenberg.
Es gibt so Strömungen in der zeitgenössischen Mainline, die sagen, wir müssen wieder an Wunder glauben. Wir müssen eine Aufmerksamkeit für Wunder wiederentwickeln, sonst können wir Gott nicht erkennen im Alltag. Also das ist eine Bewegung ist, weg von der Bibel, weg von diesem kognitiv-rationalen Herangang an die Bibel, dass man es als historisches Dokument irgendwie auffasst, sondern wie kann die Bibel gültig im Hier und Jetzt sein, Gültigkeit für uns haben? Und da ist Wunder durch diese Erfahrungsdimension und durch diese emotionale Dimension was ganz Wichtiges, weil der Einzelne, die Einzelne dadurch Gott erfährt, durch Wunder breit gefasst.
Wunder können zum Staunen bringen, sie können beflügeln, auf sie zu hoffen kann aber auch einengen. Die feministische Theologin Ulrike Metternich liest die Wundergeschichten, die das Neue Testament von Jesus erzählt, noch einmal ganz anders, als Traumaliteratur.
Und sie gehen gedanklich mit dem Auferstandenen und mit der Kraft der Auferstehung an die Orte, die man eigentlich gar nicht mehr betreten kann. Sie gehen an die Orte ihrer eigenen Traumatisierung, gedanklich, und nehmen diese Kraft des Auferstandenen für sich jetzt ernst in die Hand und knüpfen ihr Vertrauen daran, dass wenn sie dem Auferstandenen, dem Gott, der Rettung schenkt, folgen, auch sie wieder neu auf die Beine kommen.
Denn all die Berichte von den großen Wundertaten Jesu sind aufgeschrieben worden kurz nach dem Jahr 70 unserer Zeit, als der Tempel in Jerusalem von römischen Truppen zerstört wurde. Die Orte, an denen die Wundererzählungen des Neuen Testaments spielen, sind Orte römischer Kriegsverbrechen.
Und für die Menschen, die das alles damals miterlebt haben, das war für die ein Stichwort.
Traumatische Erfahrungen werden regelrecht überschrieben. Ausgerechnet an den Orten der Katastrophe geschieht Rettung und Heilung. Ein Wunder, das weit über die einzelne Person hinausreicht, der es geschieht.
Jesus nahm die Hand des Kindes und sagte zu ihm, Talita kumi, das heißt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Sofort stand das Mädchen auf und ging einige Schritte umher.
Statt sensationeller Berichte über einzelne Wunder geht es nach dieser Deutung um hochpolitische und subversive Hoffnungsliteratur in schweren Zeiten.
Dass wir eben nicht mehr auf einen Wundertäter Jesus starren, was der für alles tolle Sachen macht, sondern dass wir aufs Volk mit Jesus auf die Bevölkerung schauen und sehen, wie die sich aufrichtet.
Und sich aufrichten, aufstehen. Dafür verwendet das Neue Testament im griechischen Original genau die gleiche Vokabel wie für ein viel größeres Geschehen, nämlich fürs Auferstehen. In der deutschen Übersetzung beschreibt dieses Auferstehen eigentlich nur das Geschehen von Ostern. Jesus aus Nazareth war tot und ist wieder lebendig. Wenn in den sogenannten Wundererzählungen Menschen geheilt werden, dann sind das die Auferstehungsgeschichten der einfachen Menschen. Und dazu passt wiederum, dass eigentlich in den Texten das Wort Wunder nie vorkommt. So wird es zwar übersetzt, aber eigentlich steht da Dynamis, Kraft. Kraft, die Menschen dazu bringt, über sich hinauszuwachsen.
Da merken wir schon, wir brauchen das Wort ja fast gar nicht übersetzen, dass da eine Dynamik drin ist. Etwas verändert sich. Es ist Licht, es ist Bewegung, es ist Schöpfungskraft, es ist Gotteskraft, es ist ein Begriff, der etwas transportiert, was im anderen Menschen als Gegenempfühl auch wieder ankommt, ja. Und damit begegnen wir uns auf eine ganz andere Ebene.
Das Wunderdenken und der Wunderglaube kommen zurück, heißt es in zeitgeschichtlichen Analysen, oft mit einem besorgten Unterton, weil ein Gegenprogramm zur Rationalität und Aufklärung wieder Kraft gewinne. Aber vielleicht lohnt es sich, Wunder nicht nur zu verdammen, sondern sie in einem umfassenderen Sinne zu verstehen. Als eine Begegnung mit überweltlichen Kräften, die tröstend und politisch zugleich sein kann.
Wenn Gott wirklich hilft. Der Glaube an Wunder. Sie hörten eine Sendung von Kirsten Dietrich. Es sprach die Autorin und Paul Sonderegger. Ton Nina Kluger. Redaktion Liane Gruß. Regie Roman Rothart.